Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Und jetzt gleich beginnt offiziell die Zeit zwischen den Jahren. Iranerinnen und Iraner haben vorgestern schon Yalda gefeiert, die Wintersonnenwende. Manche pflegen noch die Bräuche der Rauhnächte. So werden seit dem Mittelalter diese 12 Nächte zwischen dem 21. Dezember und dem Jahresende oder dem 25. Dezember und dem 6. Januar genannt. Diese 12 Nächte, die dem Mondkalender fehlen, bis beim Sonnenkalender das neue Jahr beginnt. Aber egal, ob man das am christlichen oder orthodoxen Weihnachtsfestdatum festmacht oder an den sich um Tage unterscheidenden Wintersonnenwende feiern, von Yalda bis Jul in Skandinavien, die Zeit zwischen den Jahren ist bei vielen dazu da, zurückzugucken. Und das machen wir in dieser Sendung auch. Wir gucken gleich zurück auf das vergangene Jahr und was los war in der deutschen Kulturpolitik und wie sich das abgebildet hat in den wöchentlichen Titelbildern des Magazins The New Yorker. Und dann gucken wir noch viel weiter zurück in die Kindheit der Künstlerin Jorinde Vogt für unsere Serie Kindheit und Kunst. Jetzt haben Sie hoffentlich auch Zeit. Zeit, das beste Album, die Kinofilme des Jahres, die Sie verpasst haben, oder die tolle, von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte nachzuarbeiten. Von Aputz, kurz gesagt, da gab es in diesem Jahr eine, wie immer, monothematische Ausgabe auch zum Thema Kulturpolitik. Und die ist eben nicht nur ein Nice-to-have, ein Gedönsding ohne richtiges Ministerium auf Bundesebene, sondern, Zitat aus Politik und Zeitgeschichte, da schreibt Julius Heinicke, Professor für Kulturpolitik an der Uni Hildesheim, ein Blick auf die Geschichte und die gegenwärtigen politischen Debatten zeige, dass Kulturpolitik immer wieder von unterschiedlichen Gruppen eingesetzt wird, um Kultur politisch zu instrumentalisieren, indem mit ihrer Hilfe beispielsweise gesellschaftliche Zugehörigkeit und Ausgrenzung konstruiert wird. Sowohl die Kulturpolitiken des Kolonialismus als auch die des Nationalsozialismus nutzen Kultur, um jüdische Menschen oder People of Color, politisch Andersdenkende, Sinti und Roma oder auch Homosexuelle aus der Gesellschaft zu verdrängen. Diese grundlegende Definition davon, wie Kulturpolitik funktioniert und instrumentalisiert wird, die möchte ich unserem Jahresrückblick Deutsche Kulturpolitik mal voranstellen, denn darüber spreche ich mit unserem Kulturkorrespondenten, mit Wladimir Balzer. Hallo.
Hallo.
Jemand, der Kulturpolitik auch benutzt hat, um seine Sicht der Kulturdinge und der Welt zu verbreiten, ist der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Erst hat er versucht, das Gendern weg anzuordnen, auch an Institutionen, für die er überhaupt nicht weisungsbefugt ist, wie das Öffentlich-Rechtliche. Aber dann ging es Ende des Jahres ja vor allem um ihn als ehemaligen oder möglicherweise noch Unternehmer. Wie hat die Debatte um ihn und sein Medienunternehmen denn die Kulturpolitik geprägt?
Also stärker würde ich mal sagen, als es ihm gut getan hätte. Eine Debatte ohne Not, die er hätte verhindern können, wenn er sich konsequenterweise klarer von seiner Firma gelöst hätte, vor allem von dem betreffenden Ludwig-Erhard-Gipfel, an dem ja Bundesministerinnen und Bundesminister teilnehmen, die immer noch auf der Liste stehen. Und dieser Gipfel hat ihm ja den Vorwurf eingehandelt, seine Kontakte als Mitglied der Bundesregierung, das ist er nun mal als Kulturstaatsminister, auch wenn er jetzt kein eigenes Ministeramt hat, aber als Kulturstaatsminister im Kanzleramt ist er Mitglied der Bundesregierung, geschäftlich zu nutzen. Und was Weimar offensichtlich fehlte, ist der politische Instinkt. Also auch wenn es ja vielleicht juristisch in Ordnung ist mit dem Ministergesetz, ist es eben dennoch ein Zeichen fehlender politischer Kultur. Ich habe ihn, als die Debatte hochkam, am 18. November angerufen. Und da wollte er noch keine Konsequenzen ziehen.
Ich halte mich an die Regeln des Gesetzes, des Ministergesetzes und der Compliance-Regeln. Deswegen habe ich, als ich Minister wurde, die Geschäftsführertätigkeit niedergelegt und wir waren beim Handelsregister, haben das eintragen lassen. Seitdem bin ich aus dem Verlag draußen und habe keinen Einfluss mehr. Insofern habe ich all das getan, was man tun kann.
Am selben Tag habe ich auch Sven Lehmann angerufen von den Grünen, Vorsitzender des Kulturausschusses im Bundestag, und der war erwartungsgemäß sehr kritisch.
Der politische Schaden ist jetzt schon groß, vor allem aber für die Kultur- und Medienpolitik und das Amt des Kulturstaatsministers, denn das muss frei von privatwirtschaftlichen, finanziellen und ökonomischen Interessen sein, und das wünsche ich diesem Amt auch für die Zukunft. Und
3 Tage nach diesen Telefonaten, die ich da geführt habe, hat Weimar immerhin seine Unternehmensanteile an einen Treuhänder abgegeben. Die Bundesregierung hielt aber weiter an ihm fest. Der Kanzler verteidigte in den letzten Wochen ihn mehrfach öffentlich. Es hat sich ein bisschen beruhigt, die Debatte, aber es bleibt immer Nachgeschmack.
Ein Moment, finde ich, wo man auch ein bisschen zweifeln kann, ob er seine Rolle als Kulturstaatsminister so wirklich richtig verstanden hat, war die, als es darum ging, dass Jan Böhmermann am Haus der Kulturen der Welt in Berlin eine Ausstellung organisiert hatte und für den 7. Oktober den eigentlich gegen Rassismus und Antisemitismus rappenden Musiker Chefcat auftreten lassen wollte. Und da hatte das rechte Portal News ein Foto von Chefcat ausgegraben, wo er ein Trikot des FC Palästina trägt, was Wolfgang Weimer veranlasst hat, an Bonaventure Dickung, den Intendanten des HKW, zu schreiben im September, Ende September, und davor zu warnen, ihn auftreten zu lassen, und dass er als eben Mitglied des Aufsichtsrats des HKW sowas nicht gutheißen würde, wenn da antisemitische Äußerungen passieren. Das hat am Ende dazu geführt, dass Chefcat seinen Auftritt erst verschoben und dann eben komplett abgesagt hat, dass alle anderen KünstlerInnen, die auftreten wollten, abgesagt haben. Und dann gab es die große Bühne nur noch für Wolfgang Weimer, der dann zum Gespräch saß mit Jan Böhmermann. Und ich finde, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wie Diskurs und Debatte da organisiert wird, daran werden wir uns vielleicht erinnern, wenn wir davon sprechen, wie sich Räume verengt haben für Auseinandersetzungen,
ja, aber er hat
und
sich
geweitet.
Auch, ja, wenn ich da kurz anhaken darf, er hat sich aber auch, dieser Wolfram Weimer, dieser Debatte dann mit Jan Böhmermann gestellt auf offener Bühne, und hat auch später zum Beispiel in diesem Interview bei Titel Thesen Temperamente bei den Kollegen im Fernsehen, im ARD-Fernsehen, sich kritischen Fragen gestellt. Und da spürt man so ein bisschen auch, dass dieser Wolfram Weimer vielleicht mehr ist als Politiker, er ist ja ein Neupolitiker, immer eben auch Publizist, irgendwie auch so ein bisschen Themensetzer geblieben ist. Davon sollte er sich aber lösen, weil in der Kulturpolitik gibt es viele konkrete Themen zu behandeln und zu lösen, viele, viele Aufgaben, viele Felder, da muss man ganz pragmatisch arbeiten und vielleicht weniger so diese Debatten führen, die er offenbar gerne geführt hat.
Na, dann kommen wir mal zum konkreten Acker der Kulturpolitik. Was hat er denn da erreicht?
Also er hat zum Beispiel endlich ein Gedenkstättenkonzept vorgelegt, woran Claudia Roth noch gescheitert war, was den Erinnerungsorten aus der Nazi-Zeit und der DDR eine Arbeitsgrundlage bietet und den Holocaust zum Beispiel als singuläres Ereignis in der deutschen Geschichte beschreibt. Dieser Wolfram Weimer führt auch den Kampf gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb deutlich konsequenter als seine Vorgängerin. Man kann darüber streiten, wie das genau getan wird. Darüber wird ja schon seit Jahren debattiert, aber er tut es zumindest konsequent. Wir werden das sehen bei der nächsten Documenta, ob er da erfolgreich sein wird, oder bei der Berlinale. Er hat jedenfalls auch Geld locker machen können für zum Beispiel marode Kulturbauten. Auch das hat er erreicht. Er hat vor allem endlich die Abgabe für Streamingdienste wie Netflix und Amazon auf den Weg gebracht. Auf den Weg gebracht, wohlgemerkt, ist es noch längst nicht durch. Es gibt viel Gegenwind. Viele meinen, das sei nicht ausreichend, weil es eben kein Gesetz ist, sondern eine freiwillige Abgabe.
Das ist erstmal eine freiwillige Selbstverpflichtung, und ob
die
das
noch
kommt
nicht mal,
oder nicht, das
richtig.
Pff,
die
weiß
ich noch,
ja
nicht
noch
mal
nicht.
Sicher, das ist richtig, aber die Vorgängerin von Wolfram Weimer hat deutlich weniger erreicht als er in kürzester Zeit.
Und was muss er dann im kommenden Jahr noch anpacken?
Und wie gesagt, die Streamingdienste, die müssen zur Kasse gebeten werden. Und das zweite ist tatsächlich ein Gedenkstättenkonzept in Sachen Kolonialismus. Dieses wichtige Thema hat Weimar nämlich ausgekoppelt aus diesem Ursprungskonzept, wo es um Nazizeit in DDR geht. Und das erwarten nicht nur viele Communities, das erwarten auch viele ethnologische Museen, die mittendrin stecken in der kolonialen Aufarbeitung. Das soll im Frühjahr endlich kommen und es sollte dann auch zeigen, dass Deutschland es wirklich ernst meint mit diesem Thema. Auch nicht nur was Raubgutrückgaben angeht und Herkunftsforschung, sondern auch eine neue Gedenkkultur zu den Verbrechen während der deutschen Kolonialzeit. Also diese beiden Themen, die werden ihn in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen.
Ja, wo wir gerade bei Raubkunst sind, wie geht's denn der Stiftung Preußischer Kulturbesitz? Was waren die dortigen Veränderungen in diesem Jahr?
Also da war auch einiges zu erleben. Ein neues Gesetz, neues Personal, eine starke Strukturreform, die erste größere seit Jahrzehnten, die mehr Effizienz bringen soll, mehr internationale Vernetzung, eine schlankere, effektivere Leitungsstruktur mit einer Präsidentin an der Spitze und aber einem kollegialen Vorstand mit bis zu 7 Mitgliedern, sodass sie nicht ganz alleine ist da oben. Die Marion Ackermann, die neue Chefin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der Bundestag mit Bundestagsabgeordneten wird ein stärkeres Mitspracherecht haben. Eine kleine finanzielle Stärkung um 12 Millionen Euro, ist nicht allzu viel, aber immerhin. Und eben Marion Ackermann, die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, war vorher Leiterin der Kunstsammlung in Dresden. Sie soll diese Rieseninstitution in eine neue Zeit führen und sie hat viele Aufgaben vor sich. Vieles ist ja auch liegen geblieben in den letzten Jahren.
Und ein Blick voraus noch auf das Jahr 2026. Was steht an für Deutschlands größte Kulturinstitution? Das ist doch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, oder?
Das ist die größte Kulturinstitution mit über 2000 Mitarbeitern, vielen, vielen verschiedenen Standorten, die eben nicht nur Kultur und Kunst vermitteln, sondern auch eine gesellschaftliche Funktion haben. Angesichts vieler Probleme globaler Natur, aber auch hier vor Ort. Und sie hat es so formuliert.
Da sind ja die Bibliotheken die Vorreiter. Das hätte man ja noch vor 2 Jahrzehnten gar nicht für möglich gehalten, dass auch Stadtbibliotheken zum Beispiel sich so entwickeln würden. Hier wirklich auch Orte, wo Menschen aus allen Communities, migrantischen Communities, alle zusammenkommen. So müsste auch das Museum sich weiterentwickeln. Es sind die letzten Lagerfeuer der Gesellschaft. Ja, Lagerfeuer heißt ja irgendwie, man kommt zusammen und ist warm und man fühlt sich geborgen. Und das wird vermutlich in auch politischer, krisenhafter und komplizierter werdenden Zeiten, werden hoffentlich Museen noch stärker diese Rolle einnehmen.
Das wird eine Herausforderung, weil die Etats nicht gerade besonders steigen werden. Und die Eintrittspreise zum Beispiel sind auch schon erhöht worden in Berlin bis über die 20-Euro-Marke. Also viele, viele Aufgaben, auch das wird von Marion Ackermann stehen. Und dann natürlich hat sie schon angekündigt, sie wird einen Antrittsbesuch im neu eröffneten riesigen ägyptischen Museum in der Nähe von Kairo machen. Und da wird sie natürlich auf eine Büste angesprochen, die schon seit Jahren diskutiert wird, nämlich Nofretete. Sie sagt, das war damals juristisch alles soweit in Ordnung. Aber man kann, das sagt sie eben auch im Gespräch, natürlich das alles ethisch unterschiedlich bewerten.
Vielen Dank, Wladimir Balzer, für diesen nicht nur Rückblick, sondern auch ein bisschen Ausblick der Kulturpolitik im vergangenen Jahr und im nächsten.
Gerne.
Die Kindheit. Im Zuge von Achtsamkeit, von mentaler Gesundheit ist es gerade auch die eigene Kindheit, mit der sich Menschen intensiv auseinandersetzen. Bei Künstlerinnen und Künstlern lassen sich die Spuren der Kindheit vielleicht nicht nur in der Psyche, im Körper finden, sondern auch in ihrer Kunst. Dieser Idee ist die Journalistin und Kuratorin Gesine Borchert für ihr Buch Dream On Baby nachgegangen. Sie hat unter anderem Marina Abramović oder Ai Weiwei gefragt, wie viel Kindheit in ihrer Kunst steckt. Und wir greifen diese Idee auf für eine Reihe hier in Fazit diese Woche über Kindheit und Kunst und heute die von Jorinde Vogt. Jorinde Vogt zeichnet Musik, Band, Bewegung in poliertes, geschliffenes Holz, übersetzt körperliche Erfahrungen in komplexe grafische Systeme und fragt sich immer, wie die eigene Wahrnehmung und eine sich ständig verändernde Welt zusammenhängen. Ausgestellt hat Jorinde Vogt auf der ganzen Welt. Ihre Arbeiten sind Teil der ständigen Sammlungen von Institutionen wie dem Centre Pompidou in Paris oder dem MoMA in New York. Und sie ist Professorin an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Und ich habe Jorinde Vogt für unser Gespräch in ihrem Atelier in Berlin besucht.
So wie Sie, wie man das auch hier sieht in diesem Atelier, wo es Arbeiten gibt mit auf schwarze, in Karton gezogene Blätter, wo Vögel vorkommen. So wie Sie Natur in Ihre Kunst integrieren, wette ich, dass Ihre Taschen als Kind voll waren mit Steinen, Federn und Gefundenen und dass sich die Stöcker vor der Tür gestapelt haben.
Ich bin tatsächlich im Garten aufgewachsen, mehr oder weniger. Also ich hatte zum Beispiel gar kein Spielzeug. Und das war eigentlich die Ideologie, muss ich schon sagen, meiner Eltern damals. Also ich bin das Älteste von 4 Geschwistern. Und je weiter das Fortschritt, also ich glaube, mein Bruder hatte Spielzeug, aber ich noch nicht. Bei mir war alles noch ganz konsequent. Genau, und ich habe immer nur mit dem gespielt, was es gab, was ich selber gefunden habe.
Also das heißt, in ihren Taschen waren immer, musste man vorm Waschen die Steine rausholen, den Sand rausbürsten.
Ehrlich gesagt, ist das heute immer noch so.
Was waren Sie für ein Kind? Auf was für jemanden sind diese Erziehungsumstände getroffen?
Interessante Frage. Also in diesem Geschwisterverband war ich natürlich die Älteste und hatte auch relativ viele Aufgaben, mich um die anderen auch mitzukümmern. Ich erinnere mich, dass ich eigentlich grundsätzlich eher gut gelaunt war und auch lustig war, vielleicht sogar lustiger als heute. Und ich habe mich unendlich lange auf etwas konzentrieren können. Also ich konnte immer in das, was ich beobachtet habe, also infinit eintauchen.
Ihre Mutter ist selbst Künstlerin gewesen, hatte am Städel in Frankfurt studiert, aber Ihre Arbeit als Künstlerin, also die Ihrer Mutter, hat Sie ganz streng von dem Familienleben mit den Kindern getrennt. Sogar so sehr, das haben Sie mal in einem Interview gesagt, dass Sie auch ihre eigene Kunst ihnen nicht erklären konnte oder wollte. Wie hat dieses Geheimnis ihr Verhältnis zu Kunst oder vielleicht in erster Linie zu Kunstrezeption bestimmt?
Ich habe tatsächlich als Kind da nicht drüber nachgedacht, weil man nimmt als Kind die Dinge ja so, wie sie sind, als gegeben. Und neben den Bildern meiner Mutter hing dann aber ein Botticelli-Druck oder Da Vinci-Drucke, ja. Also und das hing so nebeneinander, ohne dass das kommentiert wurde. Also die alten Meister schon, da wurde uns manchmal richtig erklärt, um was es da geht, in welchem Kontext das entstanden ist. Und bei den eigenen Bildern von ihr hat sie höchstens mal gesagt, das habe ich vor deiner Geburt gemalt oder sowas. Trotzdem haben wir die sehr genau inspiziert, die Arbeiten. Ich erinnere mich auch mit den Geschwistern zusammen und auch immer wieder. Und auf eine Art waren die auch ganz klar lesbar als Dinge, wo es um Beziehungen geht, wo Dinge sich zueinander verhalten. Und ich weiß nicht, ob das unterbewusst war oder für mich selbstverständlich. Als ich zum Beispiel dann in der Schule Radierungen gemacht habe oder auch später im Studium, habe ich die auf eine Art und Weise fast so ein bisschen nachgeahmt, würde ich sagen. Oder in der Art auch Kaltnadelradierungen gemacht. Mhm. Ja. Also ich beobachte das sehr stark bei meinen Studierenden, aber auch bei mir selbst, dass die Dinge, die man, wie man mit Welt umgegangen ist als Kind und wo man da auch positive Erfahrungen gemacht hat, aus diesen Arten zu sein, entwickelt man auch später in der Kunst immer wieder Strategien oder Strukturen, entlang von denen man sich die Gültigkeit dessen auch heranholt, von dem, was man tut. Und
was bedeutet das, Gültigkeit?
Also wenn man etwas macht, muss man ja selber und nur man selbst und kein anderer kann das entscheiden, bestimmen, ob das für einen eine Gültigkeit hat oder nicht, was man gemacht hat. Und die Art und Weise, wie man das bemisst, ist bei jedem Künstler anders. Und trotzdem muss das in sich halten, wenn das stimmen soll. Und man greift, denke ich, viel auf Dinge zurück oder auch die Räume, in denen man diese Arten von Experimente macht, sind eben Räume, auch im übergeordneten Sinne, die verknüpft sind mit Erfahrungen, also positiven Erfahrungen von eigentlich mit sich selber sein in der Kindheit. Und in meinem Fall war das tatsächlich viel in der Natur sein, auch alleine. Also meine Mutter erzählt immer wieder die Geschichte, dass sie mich einfach auch als allerkleinstes Wesen sozusagen einfach unter eine Weide gestellt hat und das war meine Nanny, more or less, ja. Oder dieses nach Hause kommen und einfach nur in den Garten rennen und dann erst wiederkommen, wenn dieses Essen ist fertig gerufen wird. Und das ist so ein unendliches, sich immer wieder weiter beschäftigen mit Dingen, die man da findet. Also man, das sind ja wahnsinnig viele Tiere, Insekten und dann auch gleichzeitig, man macht da ja alles, was es geht, man untersucht da alles. Man wühlt da in der Erde, man klettert auf die Bäume, man sammelt Schnecken. Und ja, oder man, ich habe auch relativ viel gegärtnert als Kind. Es wurde auch angeregt von der Mutter, die hat dann jeder hatte ein Beet, jeder durfte sich immer aussuchen, was hat er pflanzt und das dann auch ernten und so.
Also so im wahrsten Sinne des Wortes sich die Welt aneignen und erfassen. Und dabei ist es aber ja auch nicht geblieben. Also interessanterweise waren ja Mathe und Kunst dann ihre Abiturfächer. Und dieses Mathematische, oder wir sitzen hier gerade von einer Arbeit, die mit Quantenphysik zu tun hat, und auch ihre Notation, die sehen jetzt nicht so aus wie Sand und Steine, die aus Taschen rieseln, sondern das ist ja was anderes. Woher kam denn das? Wo kommt denn dieses, oder wie hängt das überhaupt irgendwie zusammen, dann irgendwann eine Struktur draufzusetzen, dann diese Notation zu benutzen und eine ganz andere Sprache zu sprechen, als das, was Sie jetzt gerade als Parameter für diese eigene Gültigkeit genannt haben?
Naja, es geht schon darum, dass man aus dem, was man findet, eine in sich konsistente Form schafft ob die jetzt algorithmisch basiert ist oder anderweitig, ist eigentlich egal. Und man addiert sozusagen zur Realität etwas dazu, was in sich auch eine Struktur hat, die eine Lebendigkeit beschreibt. Und das ist für mich zum Beispiel auch eine direkte Ableitung von der Natur. Also ich habe mich sehr viel mit Strukturen beschäftigt, mit Wachstumsstrukturen zum Beispiel. Und gleichzeitig ist dann aber auch später, wenn ich eigentlich ja eher so introspektive Beobachtungen gemacht habe über mein eigenes Menschsein, habe ich eben auch versucht, diese Dinge, die ich da beobachte, zu erfassen in ihren Bedingungen und in ihren Zusammenhängen und daraus eben immer in großen Variationen die Möglichkeiten geschrieben, die das dann haben kann. Und das war für mich selber immer ein sehr interessanter Prozess, auch um das zu verstehen, mit was ich da zu tun habe, die maximale Anzahl an Perspektiven dazu entwickeln, die ich in der Lage bin zu erfinden. Also ich habe mir diese Dinge, die ich beobachtet habe, auch immer als autonom fungierende Konstellationen vorgestellt oder auch beschrieben. Also etwas, auf was man schaut und dabei zuschaut, wie es sich verändert. Oder das sind auch ganz interessante Prozesse überhaupt. Wie entwickle ich eine Notation für etwas, was grundsätzlich als lebendig angenommen ist? Weil es ja in dem Moment, wo ich darauf schaue, sich schon wieder verändert hat. Und genau, deswegen sind die Arbeiten, ich mache immer so einen Zwischenbereich zwischen Denkmodell und Notation und fangen eigentlich erst in der Vorstellungskraft an zu leben.
Gesine Borchert hat ein Interviewband gemacht mit vielen Künstlerinnen über ihre Kindheit. Und ganz viele sprechen darin über negative Erfahrungen in der Kindheit, die sie eigentlich geprägt haben. Deswegen finde ich das erstaunlich, dass sie gesagt haben, sie sind jemand, der sich gut beschäftigen konnte, der diese Geborgenheit und diese Gültigkeit gefunden hat in sich selbst. Haben Sie diese Schiene jemals verlassen?
Also ich muss sagen, ich habe eben einmal die Erfahrung gemacht mit mir selber in dem Garten und gleichzeitig ist aber genau das gewesen, dass ich dann mit einem kulturellen System, dieser Erziehung meiner Eltern konfrontiert war, die auch sehr brüchig war, auch durch die Kriegserfahrung von meinem Vater und teilweise auch die Unfähigkeit, zum Beispiel über emotionale Dinge zu sprechen oder sich auf eine Art auch empathisch zu verhalten. Und ich fand es unglaublich fragwürdig, was aus dem resultierte, was meine Eltern mir beigebracht haben, weil ich andererseits dieses starke Erleben hatte, von wo irgendwie alles für mich stimmt, wie ich das für mich selbst erlebe. Und dann gab es eben diese Diskrepanz zwischen, was die mir die ganze Zeit erzählen und erwarten und dem, was ich tatsächlich erlebe. Und das hat dann schon gedauert, so bis 20, bis ich das sehr konkret auch stellen konnte, diese Frage. Und ab dann war das für mich auch wie so meine lebenslängliche Aufgabe, zu versuchen, eine Sprache zu finden, die über die Dinge in der Welt so sprechen kann, wie sie tatsächlich sind. Und das hatte ganz viel damit zu tun, auch mit einem, also ich persönlich hatte ganz bewusst den Ansatz, auch wieder ganz viel zu verlernen, was ich gelernt habe, weil ich mir das sehr im Weg gestanden hat.
Wie denn?
Es hat mich ängstlich gemacht und unsicher. Es hat mich unfrei gemacht. Und es hat sich auch falsch angefühlt. Es hat sich einfach so angefühlt, es stimmt doch alles nicht. So hat sich das angefühlt. Und ich musste dann rausfinden, warum.
Und wenn das eine Spur ist aus der Kindheit, sind Sie dann jetzt erwachsen?
Ich glaube, man kann nicht erwachsen werden. Also ich bin fest davon überzeugt, dass man alle Alter, die man hatte, immer gleichzeitig ist, jeden einzelnen Tag. Und genau, es kommt immer noch ein Jahr dazu und in dem Jahr natürlich auch wieder neue Erfahrungen. Aber zum Glück bleiben auch einem die ganzen Erfahrungen erhalten, die man mit allen Altern davor hatte. Und die braucht man auch, also um wieder im Tag auf die verschiedensten Dinge oder auch in sich selbst reagieren zu können. Es ist total wichtig, dass man diese ganzen Ebenen der Zugänge hat und die auch nutzt und behält als wichtige Möglichkeiten für Resonanz.
Mhm. Jorinde Vogt, vielen, vielen Dank.
Danke.
Und Jorinde Vogts Solo-Show können Sie beim Berliner Gallery Weekend im Frühjahr 2026 in der Galerie Judin sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly hat angekündigt, an seiner kremlkritischen Arbeit festzuhalten. Wegen Verunglimpfung der Armee hatte die russische Justiz ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Er verstehe die Anklage als Ermutigung, dass seine Arbeit Sinn mache und denjenigen wehtue, die gemeint seien, sagte Tilly im Deutschlandfunk. Der russische Despot Putin werde jetzt erst recht auch Motiv seiner nächsten Arbeit werden.
Es ist psychologische Kriegsführung, ganz klar. Man will einfach vielleicht nicht gerade Angst und Schrecken, aber zumindest halt so eine Bedrohungssituation aufbauen nach dem Motto, wir wissen, was ihr tut. Das ist wahrscheinlich die Strategie dahinter und zwar nicht nur im Inland, sondern eben auch im Ausland. Das ist ja eigentlich das Neue daran. Also, dass man hier den rheinischen Karneval irgendwie in Haftung nimmt, das ist wirklich ein Verlust jeder Verhältnismäßigkeit.
Der Bildhauer und Karnevalswagenbauer Jacques Tilly. Im diesjährigen Rosenmontagszug in Düsseldorf war ein Wagen von Tilly mit der Aufschrift Hitler-Stalin-Pakt 2.0 zu sehen. Dabei geben sich Putin und US-Präsident Trump die Hände und zerquetschen dazwischen den ukrainischen Staatschef Selenskyj. Mehrere Politiker, darunter der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst, riefen zur Solidarität mit dem Künstler auf. Es soll ein Ort für Fluchtgeschichten sein, doch das geplante Exilmuseum neben der Ruine des Anhalter Bahnhofs in Berlin lässt weiter auf sich warten. Denn einen konkreten Zeitplan gibt es nicht, wie die Berliner Kulturverwaltung jetzt auf Anfrage der CDU-Fraktion mitteilte. Stattdessen arbeitet die Stiftung derzeit in einem kleinen Werkstatt-Exilmuseum. Das Museum ist eine private Initiative und soll zunächst über Spenden finanziert werden. Die Kosten für den Bau sind mit rund 60 Millionen Euro angesetzt. Das Museum will an Menschen und ihre Geschichten erinnern, die ab 1933 vor den Nationalsozialisten ins Exil fliehen mussten. Schirmherrin und Herren sind Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller und Altbundespräsident Joachim Gauck. Ohne Spiel, ohne Show, nur Gesang. Das erste organisierte Weihnachtssingen eines Fußballvereins im Stadion fand am 23. Dezember 2003 statt. Damals trafen sich nur rund 90 Menschen im Stadion des 1. FC Union Berlin. Daraus ist eine feste Tradition entstanden, die viele andere Vereine übernommen haben. In diesem Jahr sind in den vergangenen Wochen Zehntausende bundesweit zu solchen Veranstaltungen gekommen, darunter heute Abend rund 40.000 Menschen in Köln und 30.000 beim Bundesligisten Union Berlin. Viele Menschen begründeten nach Angaben örtlicher Medien ihre Teilnahme mit Besinnlichkeit und Gemeinschaft. Zudem hoben einige hervor, bei solchen Veranstaltungen merke man, dass es ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft gebe, was wichtig sei.
Und wir haben in diesem Jahr hier einen Adventskalender voller Geschenke. Kolleginnen und Kollegen verraten, an welches Buch sie für wen, warum ein Schleifchen gemacht haben.
Adventskalender. Mein Name ist Oliver Jungen und ich bin Mitarbeiter in der Literaturredaktion des Deutschlandfunks. In diesem Jahr verschenke ich das im Original bereits 1980 erschienene Buch »Die kalten Nächte der Kindheit« von Tesa Röslü in der starken Neuübersetzung von Dennis Utlu. Tesa Röslüs autobiografisch fundiertes Debüt ist ein weiblicher Bildungsroman von ungeheurer sprachlicher Ausdruckskraft. Nicht grundlos wird die Autorin, die auf Türkisch und auf Deutsch geschrieben hat, mit Sylvia Plath und Ingeborg Bachmann verglichen. So unverblümt wie souverän nimmt die Erzählerin in die kalten Nächte der Kindheit den Kampf gegen all jene Institutionen auf, die auch in der vermeintlich progressiven kemalistischen Türkei darauf ausgerichtet waren, Frauen ihren Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Die Schule, die Ehe und die Psychiatrie werden von innen heraus als Gefängnisse des Patriarchats entlarvt. Die Autorin schildert dabei aber nicht nur die konkreten Angriffe auf die Würde und Freiheit von Frauen, willkürliche Strafen und sexuelle Übergriffe, sie thematisiert auch in großer Offenheit das eigene Begehren ihrer Erzählerin. Dass sie Frauen damit als autonom Handelnde mit voller Verfügungsgewalt über den eigenen Körper charakterisiert, das war noch in den 1980er Jahren eine kleine Revolution. Diese Rösli und ihre neue Sprache voller poetischer Intensität hatte so großen Anteil daran, dass auch in die männlich geprägte türkische Literatur der feministische Modernismus einzog. Ich schenke das Buch meiner Mutter, die sich für eigensinnige, furchtlose Frauen und für aufregend direkte Literatur interessiert. Und mit Tesa Rösli, die nur wenige Jahre vor meiner Mutter zur Welt kam, aber bereits 1986 tragisch früh gestorben ist, hat man beides zugleich. Das Aufbegehren und die literarische Vollendung.
Auch wenn man es vielleicht noch nie gelesen hat, das Titelblatt des New Yorker kennt wahrscheinlich jeder. Es sieht seit 100 Jahren gleich aus. Oben links das Datum des Erscheinungstages, oben rechts der Preis, in der Mitte der Name des Magazins The New Yorker und auf dem ganzen Titelblatt eine bunte Illustration. Das, was für Models das Cover der Vogue ist, ist für Illustratorinnen und Illustratoren das Cover des New Yorkers hoch 1000. Und auf der Suche danach, wie wir das vergangene Jahr nochmal abmessen können, hatte unsere Redakteurin die Idee, sich die 48 Titelillustrationen des New Yorker Magazins 2025 anzugucken. Und das tue ich gemeinsam mit unserem Korrespondenten in New York, mit Martin Ganselmeier. Danke, dass Sie Zeit haben.
Ja, gerne.
Was war denn das bestimmende Thema des Jahres, wenn man sich diese 48 Titelcover anguckt?
Also das war eindeutig und nicht sehr überraschend US-Präsident Donald Trump. Ich habe nochmal durchgezählt, bin auf etwa 4, 5 Ausgaben gekommen, die Donald Trump als Karikatur auf dem Titelbild hatten. Weitere 3 Cover handelten zumindest von seiner Politik. Also man kann schon sagen, das war so ein roter Faden, der das Jahr durchlief. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Leider kann ich die ja jetzt wir sind ja im Radio, da muss ich das ja ein bisschen beschreiben. Aber am 20. Januar, dem Tag der Amtseinführung von Donald Trump, da ist der New Yorker erschienen mit einer Karikatur, die zeigt 2 Männer bei der Amtseinführung, die ihre Hand zum Eid auf die Bibel legen. Und Donald Trump und seine sehr kleine Hand, die ist eigentlich nur am Rande zu erkennen, sehr dominierend, mitten im Bild ein schelmisch lachender Elon Musk mit einer sehr viel größeren Hand, die er auf die Bibel legt. Also die Botschaft ist da eindeutig. Elon Musk ist der eigentlich mächtigste Mann der Welt. Und zweites Beispiel, was dieser Elon Musk dann innerhalb weniger Wochen angerichtet hat, das ist auf dem Titelbild am 3. März abgebildet. Wir erinnern uns, Musks Aufgabe war es ja, massenhaft Regierungsangestellte zu feuern. Und deshalb sehen wir auf diesem Titelbild Anfang März die Gründungsväter der amerikanischen Demokratie, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, James Madison. Die kommen ganz bedroppelt aus dem Weißen Haus. Sie müssen ausziehen mit sorgenvollen Gesichtern und einem Umzugskarton vor der Brust. Die Botschaft ganz klar, sie werden nicht mehr gebraucht, die Demokratie wird rausgeschmissen.
Vergangenes Jahr war Donald Trump auch der Coverboy eigentlich des Jahres, obwohl er da gar nicht im Amt gewesen ist. Hat er denn in diesem Jahr alles überschattet?
Alles überschattet hat er nicht, zumindest für den New Yorker, der ja eher linksliberal orientiert ist, gab es Anfang November Grund zur Freude. Das hat mir die Art-Editorin des New Yorker, Françoise Mully, auch nochmal erzählt, dass sich die ganze Redaktion da sehr gefreut hat. Soran Mamdani, das ist ja ein selbsterklärter demokratischer Sozialist. Bis vor einem Jahr war es ein totaler politischer Nobody. Der ist von den New Yorkern mit ziemlich großer Mehrheit zum Bürgermeister gewählt worden und das trotz erheblichen Widerstands aus dem politischen Establishment. Und der New Yorker zeigt am 17. November auf seinem Titelbild Soran Mamdani in der vollgepackten New Yorker U-Bahn, umgeben von ganz vielen typischen New Yorkern, also weiß, schwarz, Hispanic, asiatisch, Jude, Muslime, alt, jung, also die ganze bunte Multikulti-Vielfalt dieser Einwandererstadt. Und damit ist Soran Mamdani aus Sicht des New Yorker so eine Art Gegenentwurf zu Donald Trump, steht also für das andere, bessere Amerika.
Françoise Mulli, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, eben die seit 30 Jahren diese Titelbilder verantwortet, ist interessant. Die hat früher auch Comics rausgegeben mit ihrem Ehemann. Das ist Art Spiegelman. Das ist der Mann, der den Pulitzerpreis gewonnen hat für die Maus Graphic Novels. Und die hat gesagt in diesem Jahr in einem Interview, dass der New Yorker sich aber eben dadurch auszeichnet, dass die Cover nicht nur die politischen Themen der Woche abbilden, sondern dass die gar nicht zwangsläufig mit dem Inhalt des Magazins verknüpft sind. Das ist eigentlich erstaunlich, oder?
Absolut. Und das macht aber den New Yorker auch aus. Und sie selbst hat mir gesagt, wenn man heute so eine Zeitschrift wie den New Yorker nochmal neu erfinden wollte, das würde überhaupt nicht ankommen wahrscheinlich. Denn es widerspricht so vielen Gesetzmäßigkeiten von dem, wo man heute sagen würde, das könnte Erfolg haben. Und dazu gehört eben auch, dass die manchmal Titelbilder haben, die überhaupt keinen aktuellen Anlass haben oder wo es gar keine Geschichte zu im Heft gibt. Und das sind aber oft die reizvollsten und besten Cover. Also für mich war persönlich das Highlight im vergangenen Jahr mein persönlicher Favorit, das Titelbild vom 30. Juni 2025. Das ist eine wunderbare Illustration des in Berlin lebenden Künstlers Christoph Niemann. Er bildet da die berühmte Brooklyn Bridge ab. Und zwar in einer solch kunstvollen Weise, dass sich das Licht zwischen den Brückenpfeilern und den Stahlseiten so richtig kaleidoskopartig bricht. Und die Brooklyn Bridge wirkt auf dieser Illustration eigentlich wie eine Kathedrale.
Christoph Niemann, den Sie gerade angesprochen haben, das ist, soweit ich das jetzt nachgucken konnte in diesen 48 Ausgaben, tatsächlich der einzige deutsche Illustrator, der für den New Yorker im vergangenen Jahr gearbeitet hat. Und er hat was ganz Schönes gesagt, weil er hat lange in New York gelebt und hat gesagt, dass er herausgefunden hat, dass es eigentlich sinnlos ist, das Zeichnen als Medium, um dieses verwirrende, schwindlig machende Level von Details von New York wiederzugeben. Aber was er gefunden hat, was man mit Zeichnen machen kann, ist den Rhythmus und die Textur von New York wiederzugeben. Und ich finde, das tun eben diese Cover des New Yorker ganz oft. Vielen Dank, Martin Ganselmeier, für den Blick über die Cover des Magazins The New Yorker im vergangenen Jahr.
Deutschlandfunk Kultur. Was mir heilig ist.
Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir auch dieses Jahr Menschen aus dem Kulturbereich gefragt, was ihnen heilig ist. Und heute erzählt uns das der Schauspieler Thomas Schmauser, der Schauspieler des Jahres, der von der Zeitschrift Theater Heute vergeben wird, diese Auszeichnung. Und für seine Rolle in Jette Steckels Mephisto-Inszenierung an den Münchner Kammerspielen nach dem Roman von Klaus Mann hat er den Deutschen Theaterpreis der Faust bekommen.
Was mir heilig ist, ich würde das so wie Patti Smith beantworten. In einem Lied von Patti Smith heißt es, everything is holy.
Everything is holy, everybody's holy, everywhere is holy.
Also ich kann mit so einem Begriff nur leben, wenn ich davon ausgehe, dass dieser Begriff keine Hierarchien erzeugt und dass dieser Begriff nicht sozusagen missbraucht werden kann. Weil ich bin christlich sozialisiert, ich war Ministrant. Da lernt man diesen Begriff so kennen, dass wenn was mit heilig betitelt wird oder bezeichnet wird, ist es ab dann fast unerreichbar, unberührbar, undiskutierbar. Und das ist, was ich in meinem Leben eher als Einschränkung empfinde oder als, es macht mich traurig, so kann ich sagen.
The world is holy, the soul is holy, the skin is holy, the nose is holy.
Die Liebe zu meiner Frau und zu meinen Tieren, meinem Hund und meinem Pferd, ist mir heilig, aber in absolut wie Patti Smith es sagt, everything is holy. Also es ist was sehr Greifbares, das kann man auch in Frage stellen. Diese Heiligkeit, damit kann ich leben. Ich finde, jeder Fehler ist heilig.
weil der ermöglicht, dass was Eingeschliffenes, was Totes wieder zu Leben erweckt werden kann. Für mich sind Fehler heilig, ja. Alles ist heilig. Alles ist heilig. Aber damit kann ich sehr gut leben, weil man kann so einen Heiligkeitsbegriff auch total von sich wegweisen. Das war mein erster Impuls. Und dann habe ich aber gemerkt, nein, das stimmt schon nicht so ganz. Weil gewisse Sachen sind mir sehr wichtig. Ich brauche das auch. Und es gibt auch Sachen im Leben, Vorgänge, Ereignisse, die sind nicht zum Einkaufen. Die kann ich nicht shoppen. Die finden statt, wenn ich offen bin. Everything is holy. Everybody's holy. Die fallen einfach so auf meinen Lebensweg. Und wenn man das Glück hat, dass man wach ist und gerade mal nicht verklemmt oder irgendwie nicht bei der Sache, dann kann man das erleben und dieses Erlebnis. Und im Grunde ist jeder Moment hat das Potenzial für einen heiligen Moment. Jeder gegenwärtige Moment hat das Potenzial, einen zu retten oder Menschen glücklich zu machen oder eine tolle Performance. Ein tolles Kunstwerk kann entstehen, aber es kann nur im Moment entstehen.
Thomas Schmauser und was ihm heilig ist in unserer Reihe. Dann fehlt jetzt noch, bis wir den Heiligabendvorhang schon vorziehen können, nur noch die Kulturpresseschau von Gregor Sander.
Auch in den Feuilletons von Mittwoch ist Weihnachten. Aber natürlich wird hier nicht einfach gefeiert, sondern vor allem über den christlichen Glauben nachgedacht. Christiane Peitz hat sich im Berliner Tagesspiegel beispielsweise Maria als Mutter vorgenommen. Sie tut es in aller Öffentlichkeit, an eigentlich unmöglichen Orten, in der Kirche zum Beispiel, am Hochaltar, in Klöstern, Kapellen, im Museum. Das öffentliche Stillen ist bis heute umstritten, die Mutter Gottes hat offenbar kein Problem damit. Doch so sehr sich Maria bis heute als öffentlich stillendes Vorbild eignet, für die Tagesspiegel-Autorin ist sie damit durchaus auch ein Problem. Ein Kind, das gestillt wird, ist der Inbegriff der Geborgenheit. Der Anblick nährt die Sehnsucht nach Frieden, jenem Land, in dem Milch und Honig fließen. Das Paradies, das es nie gab. Vielleicht rührt daher die Empörung auf Social Media, wenn eine Promi-Frau schon nach wenigen Wochen abstillt oder eine stillende Mutter am Handy hängt. Was aber, wenn das Christkind plötzlich ganz fehlt? Von diesem Phänomen in den USA berichtet Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an einem ganz konkreten Beispiel. Das Christkind ist verschwunden, die Krippe leer. Zumindest im Fall jener Nachstellung der Weihnacht in der nordamerikanischen Kirchengemeinde St. Susanna in Dedham, Massachusetts. Die stellte dieses Jahr eine Krippe mit fehlender heiliger Familie auf. Das Ganze hat natürlich einen aktuell politischen Hintergrund, den der FAZ-Autor so erklärt. Anstelle des Kindes aber stand ein Schild vor der Krippe mit der Aufschrift »Ice was here« in kantig martialischen Lettern. Die Gemeindemitglieder vergleichen damit Trumps Häscher der ICE, die in den USA gerne des Nachts Migranten ergreifen, kasernieren und abschieben, dabei mitleidlos Familien auseinanderreißen, indem sie Kinder von ihren Eltern trennen, mit den Greifern des biblischen König Herodes. Eher theoretisch nähert sich Thomas Schmid in der Tageszeitung Die Welt den Engeln, wobei er ihre Existenz sogar versucht zu beweisen. Engel sind für das menschliche Auge meist unsichtbar. Dieser Mangel ermunterte zahlreiche Theologen, die Existenz von Engeln dann wenigstens argumentativ zu beweisen. Ein besonders geschickter und schöner Beweis stammt von Thomas von Aquin. Schon aus reinen Vernunftgründen sei die Existenz von Engeln zwingend einsichtig. Unterhalb der Menschen, so Thomas von Aquin, gäbe es Wesen ohne Intellekt, die Tiere. Da aber in der göttlichen Ordnung Unvollkommenes, in diesem Fall die Tiere, stets auf Vollkommenes verweise, müsse es oberhalb der unvollkommenen Wesen mit Leib auch geistige Wesen ohne Leib geben, die Engel. Valerie Katil von der Taz hingegen möchte das Weihnachtsfest ganz konkret besser machen und outet sich dafür erstmal. Ich habe tatsächlich Liebe mindestens 20 Mal gesehen. Das schreibe ich nun öffentlich, um mich in die Verantwortung dafür zu nehmen, in Zukunft weniger Zeit zu verbringen mit den kitschigen, sich überlappenden Erzählbögen, den noch kitschigeren Dialogen, den flachen Charakteren und mit all den anderen lieblichen Abscheulichkeiten, die so ein Feelgood-Film eben mit sich bringt. Der Versuch der Taz-Autorin, stattdessen Stanley Kubricks Eyes Wide Shut als ultimativen Weihnachtsfilm zu droppen, klingt allerdings etwas zu gewollt. Es ist festlich, dem paranoiden Tom Cruise dabei zuzusehen, wie er ein Kostüm für die Sexparty kaufen will oder wie er von einem Mann im Trenchcoat verfolgt wird, ominöse Klaviermusik im Hintergrund und die New Yorker Straßen getränkt ins bunte Licht der Weihnachtsbeleuchtung. Das erwärmt mein Herz dieses Jahr mehr, als Rowan Atkinson zum 21. Mal beim Geschenkeverpacken zuzuschauen. Schließen wollen wir hier mit einer Faustregel, die Oliver Pollack in der Süddeutschen Zeitung für den Heiligen Abend mit der ganzen Familie aufstellt. Je voller der Handyakku, desto besser war das Fest.
In diesem Sinne, fröhliche Feiertage und alles Gute bis zu den Nachrichten Marmalade und In the Jungle.